Genau 7:50 Uhr, 10 Minuten vor 8. Wer es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, Wehrdienst zu leisten, der ist bekanntlich zu zivilem Ersatzdienst verpflichtet. Und da ergeben sich manchmal erstaunliche und interessante Möglichkeiten. Wer zum Beispiel weiß schon, dass es Zivildienstleistende sogar in Moskau gibt? Von denen handelt jedenfalls die folgende Reportage von Jacqueline Vogel.
Холода, холода, от насиженных мест.
Es war die russische Seele, die Christian aus Cottbus in kalte Gegenden lockte. Außerdem wollte er nach dem Abi keinen 0815 Zivildienst in Deutschland machen. Ein bisschen Abenteuer sollte schon dabei sein. Und so kam er vor 16 Monaten das erste Mal nach Moskau.
Was mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, weil ich doch aus einer ziemlich gemütlichen Stadt komme, dieses, naja, ziemlich stressige Hin und Her und was mich ermüdet, aber trotzdem macht es irgendwie Spaß, sich hier durchzuwursteln.
Christian fährt fast täglich 100 Kilometer quer durch Moskau, um Repressionsopfer des Stalinismus zu betreuen, die ihm die Moskauer Organisation Sofradanie zugewiesen hat. Gemeinsam besuchten wir den 80-jährigen Dedushka Antoniuk, der viele Jahre im Gulag überlebt hat. Das Türschloss klemmt wieder mal, aber Christian kann keinen Defekt finden und schon klagt der Opa über zu wenig Luft auf den Reifen seines Rollstuhls. Dedushka Antoniuk hat seit 2 Jahren, nach einer Beinoperation, seine Wohnung nicht verlassen. Christian kommt 2-mal in der Woche zu ihm, trainiert mit ihm das Laufen und macht auch sonst so ziemlich alles für den russischen Opa. Und der ist zufrieden mit seinem Zivi aus Deutschland. Für den Opa sind die deutschen Jungs Prachtkerle und Christian ist für ihn eine große Hilfe. Christian bereitet ihm sogar das Essen. Besonders schmecken dem alten Russen die Bratkartoffeln. Das kann kein anderer so gut wie Christian.
Dann gibt es solche Sachen wie Rechnungen bezahlen gehen, zur Post und dann, das heißt Telefonrechnung, Gas, Elektrorechnung, Miete. Dann ist auch noch ein Teil, kriegen oft noch, verschreiben die russischen Ärzte Rezepte, auch kostenfreie Medikamente. Kann man damit bekommen. Das Problem ist allerdings, dass man diese Medikamente in den wenigsten Apotheken bekommt. Das heißt, oft gehe ich mit einem Stapel von 10, 20 Zetteln los, klappe dann die Apotheken ab und komme dann letztendlich mit der Hälfte davon, bringe ich nach Hause, beziehungsweise zu den Patienten. Es ist einfach ein unheimlicher Zeitaufwand und würde in Deutschland niemand machen oder so eine Arbeit würde es gar nicht geben. Und hier muss man froh sein, wenn die Apothekerin dir antwortet, gibt's das oder gibt's das nicht, oder ist das halt da, oder? Bei dem Opa hier, da kauft halt schon jemand ein, da gehört das nicht zu meinem Aufgabenbereich. Bei den anderen Leuten bin ich gezwungen halt, für sie einzukaufen. Das ist eigentlich somit das größte Problem bei der Arbeit, also weil man muss immer schauen, dass man das Preiswerteste kriegt, soll aber trotzdem einigermaßen gute Qualität haben. Und da braucht man einfach unheimlich viel Zeit, um die Läden abzugehen, die zu schauen, wo es was, wie, für wie viel Geld gibt. Und dann haben die Leute halt auch in der Zwischenzeit ziemlich falsche Vorstellungen vom Laden. Zwar sehen sie durchs Fernsehen, was es alles gibt, aber da kommt halt immer wieder dann die Antwort, wenn ich was kaufe, ach, das ist teuer geworden und das kann ich mir gar nicht mehr leisten und furchtbar und was mit uns hier passiert.
Die deutschen Zivis in Moskau leben von Spendengeldern. Knapp 500 Mark müssen reichen, auch wenn die Moskauer Preise mittlerweile oft über denen in Deutschland liegen. Außerdem wird dieser sogenannte andere Dienst im Ausland von den deutschen Behörden nur dann als Zivildienstersatz anerkannt, wenn die Jungs 2 Monate länger als Zivis in Deutschland durchgehalten haben, also 17 Monate. Für die russischen Jungs allerdings ist Zivildienst noch weitgehend tabu.
Die Reaktion ist natürlich ganz unterschiedlich. Die einen gucken dann skeptisch und so alten Leuten das machen. Können sie gar nichts damit anfangen, einfach weil gibt es hier einfach nicht. Das ist hier eine Sache von Frauen ab 50 oder 60. Da gibt es kaum Jüngere und schon gar nicht Männer. Dann gibt es hier eine Gruppe, die das ganz toll finden und Zivildienst. Allerdings halt nicht aus pazifistischen Gründen oder aus religiösen Gründen, sondern einfach, weil die Bedingungen in der russischen Armee einfach miserabel sind. Es hat wirklich jeder Angst davor. Und deshalb würden sie eventuell einen Zivildienst machen. Es gibt halt keine Stellen oder es funktioniert einfach nicht, dieses System. Und dann gibt es halt Leute, die das auch ganz toll finden, die einfach sagen, ja, oh, das würde ich auch sofort in Deutschland machen.
Die Chancen stehen also schlecht, beispielsweise für die Organisation Sofradanie russische Zivis zu beschäftigen. Derzeit gibt es allein in Moskau 2.000 bis 3.000 Repressionsopfer des Stalinismus. Sostradanje kann nur 500 davon betreuen. Wenn es die vielen Freiwilligen aus Italien, Dänemark, Amerika und eben die deutschen Zivis nicht gäbe, wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt. Sostradanje wurde 1993 als humanitäre Hilfsorganisation gegründet, mit dem Ziel, Repressionsopfer medizinisch und psychologisch zu betreuen. Die deutschen Freiwilligen helfen uns nicht nur, sondern sie zeigen auch den Leuten in Russland, dass die Pflegearbeit nicht nur Beschäftigung für Leute ist, die nichts zu tun haben, sondern Arbeit mit geistigem Anspruch. Wir hoffen, dass bei uns noch mehr Freiwillige arbeiten. Je mehr, desto besser. Mittlerweile gibt es in Deutschland hunderte Bewerber für einen anderen Dienst im Ausland. Aber nur wenige können nach einem langen Auswahlverfahren durch die jeweiligen deutschen Hilfsorganisationen dann auch wirklich die Fahrkarte in Richtung Moskau kaufen. Helge brauchte insgesamt ein Jahr in Deutschland für Bewerbungen und die Vorbereitung seines Zivildienstersatzes in Moskau. Wenn im nächsten Monat Christian nach Cottbus zurückkehrt, hat Helge aus Dortmund noch ein Jahr Abenteuer vor sich. Aber eingelebt hat er sich schon ganz gut.
Also ich hatte mir das auch im Grunde auch schon so ähnlich vorgestellt, wie ich es dann hier auch zu Gesicht bekommen habe jetzt. Also ich wusste vor, oder ich hatte mir vorher schon in etwa vorgestellt, wie ich dann wohnen werde, welche Probleme es geben wird. Und das ist also im Grunde auch mehr oder weniger so alles zugetroffen. Ich habe ja so einen Eindruck, dass es noch wesentlich mehr glatt läuft, als ich erwartet habe. Zum Beispiel ein Problem ist wie die Frage, wie besorgt man sich so verschiedene Dinge des alltäglichen Lebens, die möglichst nicht allzu teuer sein sollten. Man kann sich natürlich hier in Moskau alles kaufen, geht einfach in den Supermarkt rein und kauft dann die westlichen Dinge, die man so braucht. Nur das ist verdammt teuer, sodass man eben schon gucken muss, wo findet man so verschiedene Dinge, die nicht ganz so teuer sind. Und ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist auch das russische Essen. Also ich werde bei meiner Rasialka, also die Frau, bei der ich ein Zimmer gemietet habe, auch noch verpflegt. Und das Essen ist etwas gewöhnungsbedürftig, sprich reichlich Fett. So, aber das wusste ich im Grunde auch schon vorher. Und Straßenbild ist auch nicht viel anders als das in Nowgorod, wo ich vorher schon war. War also alles Plattenbauten und ich wohne eben auch in einem solchen Plattenbau. Ja, Kakerlaken, das gibt es eben, ne? Aber daran muss man sich eben auch gewöhnen. Also man kann sich auch dran gewöhnen. Ja, ich meine, man passt sich eben irgendwie an, ne? Also ich möchte ganz gerne möglichst gut Russisch sprechen am Schluss und ja. Ansonsten möchte ich mal Russland kennengelernt haben, noch genauer. Mal sehen, was so kommt.
Die Reportage von den Zivildienstleistenden in Moskau war von Jacqueline Vogel. In gut einer Minute die Nachrichten und dann geht es weiter mit Europa heute. Am Mikrofon Winfried Bormann. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Sie hörten Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews und Musik. Redakteur Mikrofon war Hero Bus. Deutschlandradio Rundschau mit Michael Gawart.
Uhr, Deutschlandradio Berlin. Die deutsche Waggonbau AG wird privatisiert. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte, nicht alle Produktionsstandorte werden wohl bleiben. Die Treuhandanstalt hatte gestern Abend dem Verkauf der deutschen Waggonbau AG an eine amerikanische Investmentfirma zugestimmt. Von der voraussichtlichen Schließung betroffen sind die Werke im sächsischen Niesky und im sachsen-anhaltinischen Dessau. Dort hoffen viele Menschen aber noch darauf, dass sich alles zum Guten wendet. Eindrücke aus Dessau von Anke Petermann.
Die Waggonbaustandorte Dessau in Sachsen-Anhalt und Niesky in Sachsen sind mit im Privatisierungspaket, auch wenn das US-Investmenthaus Advent International nicht garantiert, sie zu erhalten, betont Günter Krug, Sprecher der deutschen Waggonbau AG. Ob in Dessau und Niesky weiter produziert werde, so der DWA-Sprecher, hänge unter anderem vom Gutachten der Unternehmensberatung McKinsey ab, dessen Ergebnis im Januar vorgelegt werden soll. Doch die meisten der 700 Waggonbauer in Dessau haben die Hoffnung aufgegeben. Sie sind sicher, ihr Werk soll platt gemacht werden. Stimmen bei Schichtwechsel.
Das ist eine Schweinerei durchweg. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Dann verlieren die letzten ja auch noch ihre Arbeit. Und dann, was ist denn Dessau? Es war mal eine Industriestadt, jetzt nicht. Ist gar nichts mehr da. Wo sollen wir hier noch Arbeit finden, frage ich mich.
Das ist bedrückend vor Weihnachten, gerade vor Weihnachten, denn es betrifft hier einen Haufen Familien und einen Haufen umliegende Firmen, die ja echt an uns hängen, ne? Und wenn man sich überlegt, dass die Treuhand eigentlich nur die Filetstücke von uns rausgeschnappt hat, die ganzen Grundstücke und Gebäude, was wir besessen haben, haben sie alles verscheuert und so billig gekriegt. Und da tun sie sich jetzt noch so auf, als ob sie uns die 500 Millionen schenken. Das ist eine Unverschämtheit, das ist echt eine Unverschämtheit.
Das Aus für den Waggonbau Dessau droht, obwohl das Werk ausgelastet ist und mit innovativen Produkten Schlagzeilen gemacht hat. Innerhalb von nur 8 Monaten wurde ein Schienenbus entwickelt, der nächstes Jahr in Serie gehen könnte.
Der Schienenbus ist schon eine tolle Sache, denn ich bin selber an der Konstruktion mit beteiligt. Ne? Und, aber den wird dann vielleicht irgendjemand anders bauen von der DWA, diese nicht schließen.
Genau das wird bei der Deutschen Waggonbau AG schon erwogen. Der Markt für Schienenfahrzeuge sei ohnehin übersättigt, Dessau fahre zu hohe Verluste ein und müsse sich wahrscheinlich auf andere Produkte umstellen. Sachsen-Anhalts SPD-Ministerpräsident Reinhard Höppner scheint sich damit schon abgefunden zu haben. Er sprach nach der Privatisierungsentscheidung davon, dass in Dessau Ersatzarbeitsplätze geschaffen werden müssten. Dazu Horst Heinze vom Betriebsrat im Waggonbau Dessau.
Ich bin maßlos enttäuscht, zumal er ja vorher signalisiert hat, gemeinsam wie Bienenkopf, sich eindeutig für die Standorte Dessau-Niski einzusetzen.
Man werde eine Marktbereinigung zugunsten westlicher Schienenfahrzeughersteller nicht hinnehmen, kündigt der Betriebsratsvorsitzende Matthias Putze an.
Wir werden darum kämpfen, das eigenständige Produkt, was wir haben, unseren Schienenbus serienreif zu machen und auch selber zu vermarkten. Und da interessieren mich vertragliche Regelungen zwischen anderen überhaupt nicht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, komm, was soll's, wir gucken uns Lösungen an und wir machen das mit dem Waggonbau Dessau alleine weiter.
Die Stimmung beim Waggonbau Dessau ist explosiv, zumal heute die Gutachter der Unternehmensberatung McKinsey im Haus sind, um Daten zu sammeln. Sie wurden gleich am Werkstor vom Betriebsrat empfangen, nicht übermäßig freundlich. Warum die Herren erst jetzt kommen, will der Betriebsratsvorsitzende wissen und gibt sich die Antwort gleich selbst.
Weil es ein bestelltes Gutachten ist, die Treuhand hat einen Auftrag erteilt mit dem Ergebnis, was rauskommen soll. Aber die Herren,
nicht der Fall, Herr
gut, die Herren liefern eine fleißige Arbeit ab und die sind auch seriös. McKinsey ist ganz seriös.
Das Ergebnis kann doch durchaus so sein, das bestreite ich gar nicht.
Ja.
Aber das Ergebnis ist nicht bestellt worden, das Ergebnis stand nicht am Anfang des Projektes fest. Es steht aber fest, dass 5 Standorte nicht überleben können. Das ist einfach klar. So. Und welche Standorte es sind, das sind wir jetzt dabei, es festzustellen. Und es kann durchaus auch Dessau sein, Herr Putze, das ist klar.
Es ist alles noch offen für den Waggonbau Dessau, so die offizielle Version. Bei der Belegschaft findet sie keinen Glauben.
Aus Dessau ein Bericht von Anke Petermann, 12.44 Uhr.
Deutschlandradio, Berlin. Tageshöchsttemperaturen zwischen plus 4 Grad im Nordwesten und minus 3 Grad im Südosten. Am Dienstag aufkommender Regen und Milderung. Die nächsten Nachrichten um 20 Uhr.
Deutschlandfunk in einer halben Minute, 19.05 Uhr. Meldungen zur Verkehrslage liegen zurzeit nicht vor. Deutschlandfunk. Hören Sie nun die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Roman Herzog.
Zu Weihnachten wünsche ich allen, die in unserem Land leben, auch unseren ausländischen Mitbürgern und denen, die bei uns Zuflucht gefunden haben, ein frohes Fest. Wenn wir uns frohe Weihnachten wünschen, dann denken wir an Kerzenschein und Gemütlichkeit. Aber Weihnachten hat nicht nur mit stillem Glück zu tun. Es geht auch um neuen Anfang. Davon will ich heute sprechen. Auch wer sich nicht so gut in der Bibel auskennt, kennt die Geschichte von den drei Königen und dem Stern von Bethlehem. Diese Männer sind damals, so heißt es, dem Stern gefolgt. Sie haben Altbekanntes verlassen, um Neues zu suchen. Sie haben viele Grenzen überschritten. Und ich sage, wer neu anfangen will, der muss Grenzen überschreiten, auch eigene. Ich weiß, nicht allen ist an diesen Tagen nach unbeschwertem Feiern zumute. Ich meine jetzt nicht die, die prinzipiell schlechte Laune und Pessimismus verbreiten, auch wenn es ihnen noch so gut geht. Ich denke an die, die mit Grund bekümmert sind und die auch an diesen festlichen Tagen ihre Sorgen nicht vergessen können. Was kann ich ihnen sagen? Sie wissen, ich halte nichts von Beschönigung und falschem Trost. Wenn an Weihnachten, wie es heißt, das wahre Licht in die Welt gekommen ist, dann nicht um gefühlvollen Glanz zu verbreiten, sondern um zu erhellen, wie es in der Welt wirklich aussieht. Es gibt, das sollten wir nicht vergessen, Menschen, die sich nicht an einem neuen Anfang, sondern am Ende glauben. Wer etwa lange ohne Arbeit ist, der ist in Gefahr, alle Hoffnung zu verlieren. Der ist in Gefahr, sich aufzugeben. Es macht mir besonders zu schaffen, dass nicht wenige Mitbürger in den östlichen Ländern noch immer meinen, mit der Einheit und der wiedergewonnenen Freiheit persönlich verloren zu haben. Und diesen Eindruck haben sie trotz der gewonnenen Freiheit, weil sie den Arbeitsplatz nach der Wende verloren haben. Manche sprechen davon, die Mauer sei zu früh gefallen oder sehen sich als Verlierer der Wende. Ein solches Denken geht in die falsche Richtung. Freiheit kommt nie zu früh, aber Freiheit darf auch keine Verlierer haben. Deshalb ist es unsere wichtigste Aufgabe, den Anfang der neuen Freiheit für jeden Einzelnen als Gewinn erfahrbar zu machen. Dazu gehört vor allem die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Sie ist die brennendste Wunde in unserer Wohlstandsgesellschaft. Nicht nur, weil wir mit der Arbeit Geld verdienen, sondern weil wir alle einen großen Teil unseres Lebenssinns in gerecht bezahlter Arbeit finden. Trotz aller sozialen Absicherung gilt, die Menschen wollen sich nicht nur in schönen Worten sagen lassen, dass man sie schätzt. Sie möchten auch mit Kopf und Händen gebraucht werden. Wenn wir bei diesem Problem versagen, lassen wir nicht nur Einzelne im Stich. Wir setzen auch unser soziales Gemeinwesen aufs Spiel. Jeder Arbeitsplatz, der neu geschaffen wird, ist eine Lebensperspektive für einen Menschen und ein Hoffnungszeichen für alle, die Arbeit suchen. Der Arbeitsmarkt, wie übrigens auch der Wohnungsmarkt, hat direkte Auswirkungen auch auf das Schicksal unserer Familien. Wenn wir weiterhin von den Leistungen der Familie leben wollen, dann müssen wir entschieden familienfreundlicher werden. Das ist nur zum Teil eine Aufgabe des Staates, der hier natürlich auch eine wichtige Funktion hat. Ich erwähne nur Dinge wie Steuerpolitik, Schulpolitik, Verkehr und Wohnungsbau. Aber der Staat kann es nicht allein schaffen. Familien brauchen oft flexible Arbeitszeiten, da sind die Unternehmer gefragt. Sie brauchen Wohnungen, da kommt es auch auf die Vermieter und vor allem auf die Nachbarn an, für die eine Familie mit Kindern eben nicht nur eine Last sein darf. Die Mütter müssen entlastet werden, das liegt oft am Verhalten der Väter und so weiter. Wir alle sind es also, die unsere Gesellschaft gestalten und ihr ein Gesicht der Solidarität oder der Rücksichtslosigkeit geben. Und das hat eine Verheißung. Je besser Familien leben können, je mehr Geborgenheit und Wärme in ihnen erfahren wird, umso weniger Angst müssen wir auch vor Verwahrlosung und Gewalt haben. Geborgenheit brauchen auch diejenigen, die in diesen Tagen krank sind und auf die Pflege anderer angewiesen sind. Sie erfahren, dass menschliche Nähe durch nichts zu ersetzen ist. Deshalb danke ich allen, die sich in freiwilligem Einsatz um alte und kranke Menschen kümmern. Wer sich hier oder auch in anderen Bereichen für andere interessiert, wer ihnen zuhört und sich für sie einsetzt, wer selbstlos einen Dienst übernimmt, ohne gleich eine Gegenleistung zu erwarten, der setzt jedes Mal einen neuen Anfang für eine menschliche Gesellschaft. Wir können im Staat vieles regulieren, ordnen und bestimmen. Aber wir leben letztlich von dem, was nicht verordnet werden kann, was freiwillig getan wird. Ich kann nicht alles ansprechen, was uns heute Abend bewegt, aber sicher werden auch Sie über allen eigenen Sorgen nicht vergessen, wie es jenseits unserer Grenzen aussieht, wo Krieg, Hunger und Elend unvergleichlich größere Not bringen, als wir sie kennen. Ein Blick über die Grenzen zeigt aber auch, dass es immer wieder neue Anfänge gibt. In diesem Jahr haben die ersten freien Wahlen in Südafrika und der Friedensprozess im Nahen Osten scheinbar Unmögliches möglich gemacht. Das macht Hoffnung. Verantwortungsbewusste Menschen können neue Anfänge setzen. Sie können einem guten Stern folgen, allen Widerständen zum Trotz. Unterwegs ist es oft dunkel, aber Sie kennen vielleicht das Sprichwort, das so gut in die Weihnachtszeit passt. Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen. In diesem Sinne wünschen meine Frau und ich Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
Deutschlandfunk. Sie hörten die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Roman Herzog.
Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Aktuell.
Das Wetter, Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad, in Berlin 9 Grad. Tendenz im Süden Regen, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern. Die Meldungen. Treuhandanstalt zieht Bilanz. Auf der letzten Pressekonferenz der Berliner Treuhand hat Präsidentin Birgit Breuel den Abschlussbericht der Anstalt vorgelegt. Die größte Industrieholding der Welt wird morgen nach 4,5 Jahren aufgelöst. Die verbleibende Arbeit wird von verschiedenen Nachfolgegesellschaften übernommen.
Birgit Breuls Fazit ist positiv einschränkend, sagte sie.
Der Abschied fällt gar nicht leicht. Der Versuch, Brücken zu schlagen in einer schwierigen Situation, hat den Menschen viel abverlangt, auch uns viel abverlangt, aber uns auch innerlich so gefesselt, gebunden und mit einbezogen, dass, wie gesagt, das Dazugehören ein ganz wichtiger Punkt unserer Arbeit gewesen ist und uns auch prägen wird für unsere zukünftigen Tätigkeiten.
Das war aktuell mit Kirsten Lemke.
Deutschlandradio, Rundschau.
Die Treuhand beendet ihre Arbeit, das wollten wir natürlich nicht verpassen. Gleich mehr dazu am Mikrofon, Michael Gabert. Uhr, Deutschlandradio Berlin. Über 4,5 Jahre war die Treuhandanstalt die mächtigste, aber auch zugleich umstrittenste Behörde in Deutschland. Seit der Wirtschafts- und Währungsunion war sie Dreh- und Angelpunkt beim Umbau der DDR-Planwirtschaft in eine soziale Marktwirtschaft. Am 31. Dezember ist Schluss, dann hört die Treuhandanstalt auf zu existieren. Am Vormittag haben die führenden Köpfe in Berlin eine Bilanz ihrer Arbeit gezogen. Petra Wanke berichtet.
Die 4,5 Jahre Treuhand waren geprägt von erfolgreichen Privatisierungen und Milliardensubventionen, aber auch von zahlreichen Betriebsstilllegungen und Massenentlassungen. Was bleibt, sind noch etwa 60 nicht privatisierte Unternehmen und ein Schuldenberg in Höhe von etwa 270 Milliarden Mark. Treuhandpräsidentin Birgit Breuel.
Ich möchte nur versuchen, mal eine Relation herzustellen und Sie bitten, mal sich anzuschauen, was denn für einen Strukturwandel einzelner Branchen über 40 Jahre in den alten Bundesländern aus öffentlichen Kassen geflossen ist. Das waren wesentlich höhere Beträge, obwohl hier eine ganze Volkswirtschaft sozusagen transformiert werden musste. Und die Menschen hatten 40 Jahre Zeit, einen Strukturwandel zu verkraften. Hier ist das im Wesentlichen in 4,5 Jahren abgeschlossen worden. Deswegen hat die Treuhand mich selber auch oft darauf hingewiesen, dass die Ostdeutschen eigentlich die Helden der Wiedervereinigung sind, was man wirklich auch nicht vergessen sollte.
Die wirtschaftliche Einheit ist noch nicht vollzogen, aber nach Ansicht des Vorsitzenden des Verwaltungsrates Manfred Lennings sei man auf dem besten Wege.
Bei allen Wirtschaftsfachleuten der ganzen Welt besteht kein Zweifel darüber, dass Ostdeutschland in den nächsten Jahren die Hauptwachstumsregion Europas sein wird. Wir haben inzwischen eine Handwerkersiedlungsdichte, die der entspricht im Westen. Wir haben im abgelaufenen Jahr eine Zuwachsrate von 10%. Wir werden dies im nächsten Jahr auch haben. Und unser Hauptsorgenkind war die Entwicklung der Industrie. Und niemand hätte es für möglich gehalten, dass es gelingen würde, einen Plus von 20% in der industriellen Produktion im Jahr 1994 in Ostdeutschland zu erreichen. Ich rechne mit einer ähnlich schönen Zahl auch für das Jahr 1995. Das Ganze würde dann bedeuten, dass trotz des zeitweilig sehr starken Absturzes der Industrie Ende 1995 das industrielle Produktionsniveau der ehemaligen DDR wieder erreicht ist.
14.000 Betriebsstätten hatte die Treuhand ursprünglich in ihrem Bestand. Sie war Arbeitgeberin von über 4 Millionen Beschäftigten und verfügte über einen Grundbesitz von 62.000 Quadratkilometern. Das sind 57% der Fläche der ehemaligen DDR. Die Treuhand sollte funktionieren wie ein Wirtschaftsunternehmen, doch sie wurde von sich aus immer wieder wirtschaftspolitisch aktiv. Diese Zwitterrolle hat ihr viel Misstrauen eingebracht. Birgit Breuel ist davon überzeugt, dass es zur schnellen Privatisierung keine Alternative gegeben hätte.
Sie dürfen alle nicht vergessen, dass als wir im Jahre 90 anfingen, wir vom Nichts standen und es schon faktisch ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, 14.000 Unternehmen, die sehr schnell nach entflechten Waren sozusagen von der Treuhand aus zu steuern. Aber viel wichtiger ist, dass wir ganz schnell lernen mussten, dass es ganz entscheidende Elemente gab, die unsere Firmen brauchten, die ihnen private Investoren besser bieten konnten und wir ihnen fast gar nicht bieten konnten. Das war das Management, das brachte der neue Investor mit. Das war die Technologie, die brachte er mit. Und das war, was noch entscheidender ist, der Marktzugang, die brachte der neue Investor mit. Und dies sind die drei Grundelemente für Überleben gewesen.
Die Treuhand ist am Ende, aber drei direkt dem Finanzministerium unterstellte Behörden werden ihre Arbeit fortsetzen. Rund 4.000 Mitarbeiter werden sich weiterhin mit dem Erbe der DDR beschäftigen. Einige hundert müssen sich nun andere Arbeitsplätze suchen. Rechtsnachfolgerin der Treuhand ist die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, kurz BVS. Sie hat nicht nur die Aufgabe, die an die 270 Milliarden Mark Schulden zu verwalten, sie soll auch die Erfüllung der Privatisierungsverträge überwachen. Die Hälfte der 1,5 Millionen geretteten Arbeitsplätze ist durch Vertragsstrafe geschützt. Kann ein Investor diese Arbeitsplatzzusagen oder auch die gemachten Investitionszusagen nicht einhalten, kann die BVS entweder nachverhandeln oder vor Gericht ziehen. Etliche Wirtschaftsfachleute, darunter Vertreter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, rechnen mit einer kleinen Lawine von Nachverhandlungen. Der BVS zugeordnet ist die Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH, BVVG, die die land- und forstwirtschaftlichen Flächen verkaufen soll. Die Beteiligungsmanagementgesellschaft BMG übernimmt künftig die rund 60 Betriebe, die noch nicht verkauft worden sind, saniert und privatisiert sie dann. Und die dritte Nachfolgerin der Treuhand ist die Liegenschaftsgesellschaft, die weiterhin Gewerbegrundstücke und Bauland veräußern wird.
Ein Bericht von Petra Wanke, 13.16 Uhr.
Deutschlandradio, Berlin.